Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2008. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Groß übergeben. Bitte schön, Herr Groß.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir hatten am Freitag die Pressemitteilung zum dritten Quartal bereits veröffentlicht, weil insbesondere zwei Aspekte ad hoc pflichtig waren. Erstens Verkauf Dresdner an Commerzbank, die transaktionsbedingten Abschreibungen im dritten Quartal deutlich niedriger als erwartet und zweitens die Solvabilitätsquote deutlich höher als im Markt erwartet. Zwei positive Überraschungen also. Dr. Helmut Perlitz, Vorstand der Allianz SE, wird Sie heute wie gewohnt durch das Zahlenwerk führen und im Anschluss Ihre Fragen beantworten. Wir haben zwei Sonderthemen zudem für Sie vorbereitet. Zum einen geben wir Ihnen einen Überblick über die Zahlen der Drehbar wie bisher berichtet. Ergibt sich ja eine Bilanzierungsbewertungsänderung, wie Sie gleich hören werden. Und zum zweiten gibt Ihnen Dr. Perle einen Status über unser Investmentportfolio. Ich gebe das Wort an Dr. Perle. Bitte schön.
Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie sehen ja, dass die Präsentation jedes Mal dicker wird, heute auch mit den zwei Sonderpunkten. Ich werde aber trotzdem versuchen, das in der gebührenden Zeit abzuhandeln, sodass Ihnen noch genügend Zeit für die Fragen bleibt. Ich darf damit einsteigen in die Präsentation, Zusammenfassung. Wir haben im dritten Quartal und jetzt immer für die fortgeführten Operations, also ohne Dresdner Bank, 1,6 Milliarden operatives Ergebnis erwirtschaftet. Das sind nach 9 Monaten aufgelaufen 6,5 Milliarden. Zu diesem Ergebnis tragen alle Kernsegmente bei. Und wir haben Schadenunfall als Hauptergebnisträger mit einem Segment, das von der Finanzmarktkrise praktisch nicht betroffen ist und nach wie vor zuverlässig und stabil Erträge abliefert. Wir haben, Herr Groß hatte gerade darauf hingewiesen, eine sehr, sehr gute Kapitalausstattung. Unsere Solvabilität ist im Rahmen der von uns gesetzten Zielmarge. Der Verkauf der Dresdner Bank läuft planmäßig. Wir haben, was mir auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, wir haben in den fortgeführten Operations keine Bilanzierungsänderungen. Sie wissen ja, folgend die Klarstellung durch die SEC, was die Bewertung der strukturierten Produkte betrifft und die Erleichterung durch IASB, Umgliederung von bestimmten Assets von Trading in Available for Sale, Held to Maturity oder Loans and Receivables, nicht in Anspruch genommen, sodass wir wirklich die Zahlen auf einer Like-for-Like-Basis vergleichen können. Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise und der Tatsache, dass die 6,5 Milliarden operatives Ergebnis nach 9 Monaten unter den Erwartungen oder etwas unter den Erwartungen liegen, halten wir die ursprünglich angepeilte Zielmarke von 9 Milliarden operatives Ergebnis für 2008 für nicht mehr erreichbar. Und wenn sich 2009 keine wesentliche Erholung an den Aktienmärkten ergibt, dann werden auch die 9 Milliarden, die wir ursprünglich mal für 2009 in Aussicht genommen hatten, nicht mehr erreichbar sein. Dieses in aller Kürze vorweg zur Zusammenfassung. Auf Seite 3 haben Sie nochmal die wesentlichen Ergebniszahlen. 1,6 Milliarden operatives Ergebnis, der Quartalsüberschuss aus den fortgeführten Operations beträgt 545 Millionen. Aus den nicht fortgeführten Aktivitäten, also sprich Dresdner Bank ohne OLB und Allianzkunden, minus 2,5 Milliarden, sodass sich insgesamt ein Quartalsverlust von 2 Milliarden ergibt. Year to date beträgt der Jahresüberschuss nach 9 Monaten inklusive der nicht fortgeführten Operations noch 667 Millionen. Ich darf damit zur Seite 4 kommen. Unsere Solvabilität ist auf Zielniveau. Wir haben zum 30.09. eine Solvabilitätsquote von 157%. Wir haben, das ist im Einzelnen auf der rechten Seite erläutert, die wesentlichen Einflussfaktoren dafür sind, wir haben durch die Dekonsolidierung der Dresdner Bank in dieser Quote zum 30.09. schon mal einen positiven Effekt von 9 Prozentpunkten. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Dieser positive Effekt wird sich nochmal erhöhen im Zeitpunkt des Closings, all things being equal, in der Größenordnung von 10 Prozentpunkten und wir haben, ich hatte ja bereits bei der Besprechung unserer Quartalsergebnisse zum Halbjahr darauf hingewiesen, dass was die Solvabilitätsquote betrifft, wir nicht unbedingt ein Level Playing Field mit unseren anderen europäischen Wettbewerbern haben, weil dort unrealisierte Gewinne und Verluste auf festverzinsliche Wertpapiere in die Solvabilitätsquote nicht einbezogen werden. Die BaFin hat darauf reagiert, einen geänderten Entwurf vorgelegt, der jetzt nochmal zur Anhörung auslegt oder für Kommentare bis zum, glaube ich, 21. dieses Monats. Und auf dieser Basis ergibt sich nochmal eine Verbesserung um 13 Prozentpunkte, was dann alles zu dieser Solvabilitätsquote von 157% bewegt. Bei der Berechnung dieser Solvabilitätsquote haben wir bereits berücksichtigt eine Dividende, also als Abzugsposten proratarisch von 1,6 Milliarden. Sie mögen sich fragen, wo kommen die 1,6 Milliarden her? Diese 1,6 Milliarden entsprechen rund 40% aus dem Überschuss der fortgeführten Operations und entspricht damit auch der Kommunikation, die wir ja in der Vergangenheit immer zu unserer Dividendenpolitik gemacht haben. Wenn wir auch noch darauf hinweisen, dass sogar Ende Oktober, trotz der Tatsache, dass dieser Monat einer der schlechtesten überhaupt für Aktien war, unsere Solvabilitätsquote mit 152% immer noch auf Zielniveau liegt. Und wir haben auch, was unser Rating betrifft, eine Kapitalausstattung, die deutlich über den Anforderungen für ein AA-Rating liegt und damit insgesamt, glaube ich, eine Kapitalausstattung, die im Wettbewerb sehr, sehr gut dasteht. So, ich darf damit zu den einzelnen Einflussfaktoren auf Gruppenebene kommen und beginne wie üblich mit der Umsatzentwicklung. Die war, und das sollte Sie nicht überraschen, einmal mehr negativ beeinflusst durch das wirtschaftliche Umfeld, das insbesondere natürlich das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft betrifft, das auf vergleichbarer Basis 8,7% eingebüßt hat. Die Finanzmarktkrise übt weiterhin starken Druck auf den Verkauf von investmentorientierten Produkten aus. Die sind insgesamt um 1,3 Milliarden, wie Sie dem Bubble rechts oben entnehmen können, zurückgegangen. Und das zeigt sich natürlich insbesondere beim Verkauf dieser Produkte über den Bankenvertrieb, der ganz wesentlich von fondsgebundenen Produkten lebt. Hier betrug der Rückgang 0,6 Milliarden. Es gab aber auch positive Entwicklungen. Unser traditionelles Geschäft ist weiter gut gewachsen und verzeichnet mit 5% Wachstum einen Wert, mit dem wir absolut zufrieden sind. Wir haben in der Schadenunfallversicherung ein internes Wachstum von 7,8%. Das ist zum einen sehr erfreulich, ist zum anderen aber ein bisschen überhöht. Das hängt an der relativ komplizierten Erfassung der sogenannten Ernteausfallversicherung in den USA in unseren Büchern. Wenn Sie um diesen Sondereffekt, was eigentlich ein reiner Accounting-Effekt ist, adjustieren, dann beträgt unser internes Wachstum noch ca. 5%. Wir haben aber trotzdem, ich darf das gleich vorwegnehmen, der Fokus im Schadenunfallversicherungsgeschäft ist nach wie vor unverändert. Nämlich sehr disziplinierte Zeichnungspolitik und Zeichnung von Risiken nur dort, wo wir uns auch einen risikoadäquaten Preis versprechen. Wir sehen dann auf Seite 7 im Einzelnen die Entwicklung der operativen Segmente. Ich werde darauf wie üblich nochmal stärker eingehen. Seite 8, nicht operatives Geschäft, sehen Sie, dass der wesentliche Einflussfaktor, ich darf Ihre Aufmerksamkeit gleich auf den Kasten rechts richten, Wertberichtigungen, wir hätten insgesamt 920 Millionen Impairments, 753 Millionen auf Aktien, 134 Millionen auf Rentenpapiere. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass ich bei der Besprechung des zweiten Quartals geschätzt hätte, wenn die Aktien um 10% nach unten gehen, werden wir mit ungefähr 600 Millionen Impairment rechnen. Wir haben jetzt auf die Aktien 750 beim Rückgang von etwa 10%, also so wie damals angenommen. Der höhere Wert ist einfach darauf zurückzuführen, dass einige Finanzwerte natürlich unterdurchschnittlich performt haben und sich nicht in Line mit dem Index bewegt. Ich glaube, zum Quartalsüberschuss Wenn Sie gestatten, springe ich drüber. Das Slide ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend und würde dafür ein bisschen mehr Zeit auf die Seite 10 verwenden, nämlich die Erklärung unserer Dresdner Banktransaktion. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie die Zusammensetzung des Verkaufserlöses zum 31.08, als wir die Transaktion bekannt gegeben haben. Und nochmal zur Erinnerung, wir haben insgesamt, besteht diese Transaktion oder der Verkaufserlös aus 5 verschiedenen Komponenten, nämlich einer Barkomponente von 1,86 Milliarden, der Übernahme von Cominvest, dem Asset Management, der Asset Management Aktivität der Commerzbank, aus insgesamt ca. 315 Millionen Commerzbank Aktien, sowie aus der Vertriebsvereinbarung und dem bekannten Trust Agreement, wo aus dem Kaufpreis, den die Commerzbank bezahlt, 975 Millionen hinterlegt werden als Risikoschirm für besonders identifizierte Aktiva. Die Bewertung dieser Bestandteile zum 30.09. ist jetzt in der mittleren Spalte dieses Slides abgebildet und lassen Sie uns dafür ein bisschen reden. Die Barkomponente offensichtlich ist, was die Barkomponente betrifft. Für die Cominvest liegt ein Bewertungsgutachten vor mit den bekannten 0,7 Millionen. Ja. 0,7 Milliarden. So, die eigentlich interessante Frage, glaube ich, ist, wie sind die Commerzbank-Aktien zu bewerten? Sie wissen, dass wir am Ende aller Tage 28,6% voraussichtlich an der Commerzbank halten werden. Diese 28,6% sind in den Büchern der Allianz nicht mit ihrem Börsenkurs, sondern at equity zu bilanzieren. At equity heißt mit dem durchgerechneten Eigenkapital der Commerzbank. Wenn man nun das Eigenkapital der Commerzbank zum 30.09. annimmt, dann repräsentieren diese 315 Millionen Aktien einen Anteil von 4,9 Milliarden am Eigenkapital der Commerzbank und genau die sehen Sie hier abgebildet. So, für die Bewertung des Risikoschirms haben wir versucht, eine Mark-to-Market-Bewertung durchzuführen. Ich sage dazu vorsichtig, wir haben den mit 100 Millionen angesetzt, sodass unser Downside also im Worst Case hier auf 100 Millionen beschränkt ist, gegebenenfalls aber auch noch ein Upside besteht, wenn die hier abgeschirmten Assets besser performen. Das Vertriebsagreement ist mit 500 Millionen bewertet und muss in den Büchern der Allianz auch als intangible, als immaterieller Vermögenswert ausgewiesen werden, sodass ich insgesamt Stand zum 30.09. ein Fair Value der Consideration von 7,8 Milliarden ergibt. Dieser Fair Value von 7,8 Milliarden ist dem Buchwert der Dresdner Bank mit zum 30.09. 9,2 Milliarden gegenüberzustellen und daraus ergibt sich eine Wertberichtigung oder ein erwarteter Verlust aus der Transaktion von 1,4 Milliarden. Hinzu kommt der Nettoverlust der Dresdner im dritten Quartal von 1,2 Milliarden, sodass sich insgesamt dann in Summe 2,6 Milliarden Verlust aus Discontinued Operations im dritten Quartal ergeben. Jetzt lassen Sie mich dazu nochmal zwei Erläuterungen geben, nämlich erstens, einige von Ihnen werden einwenden, Sie haben uns doch vor 3 Monaten erzählt, der Buchwert der Dresdner Bank wurde 10,4 oder 10,5 Milliarden betragen, richtig, das war aber der Buchwert zum 30.06. Der Buchwert ist natürlich vorzuschreiben um die eingetretene Ergebnisentwicklung im dritten Quartal, also um 1,2 Milliarden zu vermindern und daraus ergeben sich dann diese 9,2 Milliarden. Zweite Frage, um die gleich mal vorwegzunehmen, denn die werden Sie sicher stellen. Was heißt denn das für die Zukunft? Wie kann sich das Ergebnis und in welchem Umfang noch verändern? Im Wesentlichen gibt es hier 2 Komponenten. Für die endgültige Bewertung ist dann natürlich nach der Logik, die ich gerade erklärt habe, das Eigenkapital der Commerzbank im Zeitpunkt Closing 1 und Closing 2 maßgeblich. Dieses Eigenkapital kann und wird sich durch 2 Komponenten nochmal verändert. Nämlich erstens durch das Ergebnis, dass die Commerzbank bis Closing 1 und 2 erzielt. Erzielt die Commerzbank einen Gewinn, wird sich unser Verlust entsprechend nochmal reduzieren. Erzielt die Commerzbank ein negatives Ergebnis, wird sich der Verlust erhöhen. Und zum Zweiten, das Eigenkapital der Commerzbank wird auch durch die für Closing Step 1 und 2 notwendigen Kapitalerhöhungen beeinflusst und damit natürlich auch durch den Kurs im Zeitpunkt dieser Kapitalerhöhung. Wir haben in unserer Rechnung für die 7,8 Milliarden den Börsenkurs der Commerzbank zum 30.09., also 10,40 Euro für diese Kapitalerhöhungen zugrunde gelegt. So viel zur Transaktion. Wir haben nicht nur eine sehr hohe Solvabilitätsquote, sondern wir haben auch nach wie vor ein hohes Eigenkapital mit 37,5 Milliarden. Das sehen Sie im Einzelnen auf Seite 11 und die Veränderungen. Ich glaube, ich brauche darauf nicht weiter eingehen und würde dann zu Schaden unvollkommen. Wie schon erwähnt, von der Finanzkrise weitgehend unbeeinflusst, bleibt das Schadenunfallsegment ein verlässlicher Ergebnismotor, der auch in schwierigen Zeiten läuft und läuft. Wir hätten operatives Ergebnis im dritten Quartal von 1,25 Milliarden. Das liegt um ungefähr 200 Millionen unter dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahresquartals. Und wie Sie auf der Tabelle rechts sehen, ist im Wesentlichen durch ein schlechteres technisches Ergebnis bedingt. Hier ergeben sich zwei Sondereinflüsse, die dann auch ein Stück kapitalmarktbedingt sind. Zum einen die Kreditversicherung. Hier geraten zurzeit mehr Lieferanten in Zahlungsverzug und das ist ein Frühindikator für höhere Schadenzahlungen in der Zukunft, die wir in der Bilanzierung bereits berücksichtigt haben. Und Farmers Fund musste nach dem plötzlichen Einbruch der Agrarpreise Ende September Verluste aus der Ernteversicherung hinnehmen. Diese beiden Faktoren erklären im Wesentlichen die 200 Millionen Verschlechterung auf der technischen Seite. Ansonsten ist unser Schadenunfallgeschäft, wie ich meine, in ausgezeichneter Verfassung, auch deshalb, weil wir weiter Rentabilität vor reines Wachstum stellen. Wir haben, um auch das vielleicht noch mal kurz zu sagen, wir haben year to date, also nach 9 Monaten, 4,4 Milliarden operatives Ergebnis. Das sind rund 200 Millionen weniger oder 250 Millionen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Also abgesehen von den beiden Sondereinflüssen exakt on track. Wenn wir im Einzelnen uns die Prämieneinnahmen ansehen, ich hatte schon darauf hingewiesen, 7,8, das ist verzerrt durch dieses berühmte Ernteausfallgeschäft in den USA. Das gilt dann auch für Farmers Fund. Wenn Sie in die Tabelle links sehen, sehen Sie hier ein Wachstum von 34,4%. Tatsächlich ist Farmers Fund auf Nettobasis aber nur um rund 2,5% gewachsen. Also Sie brauchen nicht erschrecken, dass wir hier plötzlich irgendwie, ja, ich will nicht sagen, den Verstand verloren hätten, aber in einem weichen Marktumfeld wie die wahnsinnigen Risiken zeichnen. Wir gehen nach wie vor sehr diszipliniert und risikobewusst nach vorne. Ich glaube, was für Sie von Interesse ist, wenn wir uns insgesamt die Prämienentwicklung ansehen, dann ist das meiste das interne Wachstum volumengetrieben. Die Preisänderungen haben mit minus 0,5% einen leicht negativen Effekt. Das ist in etwa die Marge, die Sie schon aus den Vorquartalen erkennen oder kennen. Und auch die Einflussgrößen für diesen negativen Preiseffekt sind die gleichen. In der Kfz-Versicherung sehen wir über unser Gesamtportfolio und Preisrückgang inklusive der Bonus-Malus-Veränderung von minus 1,3%, wohingegen der Restgeschäft das restliche Geschäft im Durchschnitt steigende Preise von knapp 1% zeigt. Aus regionaler Sicht ist der Preisrückgang am stärksten in den USA mit knapp 4%, während wir in England, Frankreich und Australien von einem deutlich festeren Preisniveau profitieren. In Deutschland haben wir über alles in etwa eine flache Preisentwicklung. Wenn wir uns dann die Entwicklung der Combined Ratio ansehen. Die Combined Ratio betrug im dritten Quartal 96,2%. Das ist ein Anstieg um 2,1%. Der außerhalb und mit 96,2 liegen wir außerhalb unseres Zielbereiches. Erklärt sich aber im Wesentlichen aus den zwei Faktoren, auf die ich schon hingewiesen habe, Euler Hermes und Fireman's Fund. Das, wenn Sie sich das übrige Portfolio angucken, dann haben wir durchaus technisch über die Bandbreite zufriedenstellende Ergebnisse in allen wesentlichen Ländern. Sie sehen auf der rechten Seite auch die Entwicklung der Kostenquote, die mit rund 1,4% Verbesserung klar in die richtige Richtung weist. Sie werden sich daran erinnern, dass unser mittelfristiges Ziel hier 25% beträgt. Und ich bin nach wie vor recht zuversichtlich, dass wir uns durch die fortschreitende Implementierung der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen weiter in Richtung dieser Zielmarke bewegen. Für die ersten 9 Monate ergab sich im bisherigen Jahresverlauf eine Combined Ratio von 94,9. Um in diesem Jahr unser 94%-Ziel zu erreichen, müssten wir im vierten Quartal eine Combined Ratio von 91% erreichen. Und ich gehe davon aus, ganz ehrlich, dass das in diesem Marktfeld nicht erreichbar sein wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir das Geschäftsjahr unterhalb der 95%-Marke beenden werden. Abschließend ein Blick auf die Kapitalerträge, und ich habe diese Folie ein bisschen überarbeitet, um Ihnen, wie ich hoffe, einen besseren Überblick über die Zusammensetzung der Kapitalergebnisse zu geben. Ich denke, was auf der rechten Seite dieser Folie sehr deutlich wird, dass wir aus den Kapitalanlagen einen sehr stabilen Beitrag zum operativen Ergebnis von circa 1 Milliarde pro Quartal erreichen. Das heißt also, wenn Sie mal von 4 Milliarden operativem Ergebnis ausgehen und einer Combined Ratio von 95, dass wir eine Basislinie von knapp 6 Milliarden im operativen Geschäft haben, die, wie ich schon sagte, durch die Kapitalmarktkrise nahezu unbeeinflusst ist, und auch das Kapitalanlageergebnis ist vor dem Hintergrund eines Investmentportfolios, das eine hohe Kreditqualität auszeichnet, als stabile Einflussgröße einzustufen, sodass wir uns um dieses Geschäftsfeld, auch wenn die Märkte anhaltend weich bleiben, keine größeren Sorgen machen müssen. Damit darf ich zum Ergebnis aus Leben und Kranken kommen und die Aussage ganz klar, die Marktbedingungen erfordern ihren Tribut. Das sollte vor dem Hintergrund der Kapitalmarktturbulenzen da draußen auch niemanden überraschen. Wir haben dennoch ein positives operatives Ergebnis von 218 Millionen erreicht. Das liegt mit 75% unter dem dritten Quartal des Vorjahres. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir im dritten Quartal des Vorjahres einen positiven Einmaleffekt hatten aus dem True-Up von versicherungstechnischen Rückstellungen in Korea in Höhe von 170 Millionen. Das erklärt dann auch, wenn Sie sich die Ergebnisentwicklung auf der rechten Seite ansehen, den Rückgang des technischen Ergebnisses. Ohne diesen Sondereinfluss wäre das technische Ergebnis gleich geblieben. Was Sie auch sehen aus der Ergebnisentwicklung rechts ist, dass natürlich die Kapitalmarktkrise im Wesentlichen die Kapitalanlageergebnisse beeinflusst hat und darin auch die Hauptveränderung im Vergleich zum Vorjahr liegt, und zwar aufgrund von hohen Wertberichtigungen auf der einen Seite und deutlich weniger Veräußerungsgewinnen auf der anderen Seite. Auch das Kostenergebnis ist betroffen, da ein geringerer Kapitalanlagebestand im Unit-Linked-Geschäft ganz offensichtlich zu niedrigeren Asset-Management-Fees führt und auf der anderen Seite durch den Prämienrückgang weniger Expense-Loadings enthalten sind, um den Fixkostenblock zu decken. Das erklärt den Rückgang auf der Kostenseite. Von dieser Entwicklung waren nahezu alle Geschäftsfelder und alle Länder betroffen.
die unsere Gesellschaft in den USA, die Acid Life, war, wie Sie auch aus dem Zwischenbericht entnehmen können, am stärksten betroffen, da die Krise hier quasi zu einem Dreifachschlag von Wertberichtigungen, höheren Credit Spreads und geringeren Provisionen von Unit-Linked Produkten geführt hat. Wenn wir uns die Ergebnisentwicklung auf der nächsten Seite ansehen, dann spiegelt das hier nochmal deutlich nieder die Gründe, die ich schon eingangs ausgeführt hatte. Deutlicher Rückgang unserer Umsätze aus den anlage-kapitalmarktorientierten Produkten. Das ist im Wesentlichen das Unit-Linked-Geschäft und hier vor allem der Vertrieb dieser Produkte über die Bankkanäle. Das hat sich dann relativ deutlich, und das kennen Sie, in Italien ausgewirkt, in Asien, hier vor allem in Taiwan, Korea und China. Und natürlich ist in den USA der Verkauf unserer Variable Annuity Produkte im Gesamtkontext des Marktes, der insgesamt um geschätzt 19% gesunken ist, entsprechend zurückgegangen. Positiv, das traditionelle Geschäft, das sich weiterhin gut entwickelt hat mit 5% plus und hier insbesondere in den Ländern wie Deutschland, der Schweiz, aber auch das traditionelle Geschäft in Frankreich und Spanien. Trotz des Rückgangs in der Topline sind unsere Cashflows im Lebensgeschäft nach wie vor positiv. Wir haben 4 Milliarden mit Nettomittelzufluss im dritten Quartal. Wir haben in den ersten 9 Monaten 11 Milliarden Mittelzufluss, sodass sich auch hier die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Das Kapitalanlageergebnis, auch hier nochmal in der geänderten Form, wie in Schadenumfall aufgezeigt. Und Sie sehen, dass wir aus dem laufenden Kapitalanlageergebnis, also Zinsen und Dividenden, einen sehr stabilen Ergebnisbeitrag von rund 3,3 Milliarden pro Quartal aufweisen. Und mit diesen dann insgesamt rund 13 Milliarden liegen wir sehr, sehr deutlich über dem, was für die entsprechenden Produkte an Garantiezins oder faktischen Garantiezins zu bezahlen ist. Das sind etwa 8 Milliarden, sodass wir allein aus der Betrachtung 5 Milliarden Überschuss haben, die dann, wenn die Kapitalmarktkrise weitergeht, wovon für eine beschränkte Zeit auf jeden Fall auszugehen ist, ein deutlicher Puffer für Impairments zur Verfügung steht, ohne dass dies dann am Ende zulasten des Ergebnisses gehen würde. Damit einen kurzen Blick auf das Bankgeschäft, einen kurzen Blick vielleicht auch deshalb, weil unser fortgeführtes Bankgeschäft natürlich deutlich kleinere Dimensionen aufweist, als dies in alter Aufstellung mit der Dresdner Bank der Fall war. Ich glaube, die Seite 23 sollte weitgehend selbsterklärend sein. Wir hätten schon bisher Bankaktivitäten in Italien, Frankreich, Ungarn, Rumänien und Polen. Aus der Dresdner Bank kommt hinzu, wie Sie wissen, die OLB. Ferner wird die Allianz jene rund 1 Million Bankkonten der Dresdner Bank behalten, die über den Vertriebskanal der Allianz-Agenturen akquiriert wurden. Dieses Geschäft weist auf einer Jahresbasis ungefähr Erträge von 600 Millionen plus aus. Das Ergebnis bewegt sich nahe der Nullgrenze, weil natürlich ein Gutteil dieser Operations noch Greenfield Operations sind, also erst in der Aufbauphase, und es deshalb noch eine Weile in Anspruch nehmen wird, um hier auch deutlich positive Ergebnisse zu erzielen. Seite 24 haben Sie die Ergebnisentwicklung im Einzelnen. Ich darf hier vielleicht noch dazufügen, wir werden auf jeden Fall bis zur Endkonsolidierung der Dresdner Bank weiterhin im externen Abschluss ein Banksegment ausweisen. Nach Endkonsolidierung der Dresdner Bank werden wir mit dem, also muss noch entschieden werden, aber ich würde mal annehmen, dass wir dann wegen der Größe 600 Millionen Umsatz im Vergleich zu jeweils 40 Milliarden oder 45 Milliarden in Schaden, Unfall und Leben hier keinen separaten Ausweis mehr vornehmen werden. Damit zum Asset Management.
Die Entwicklung an den weltweiten Kapitalmärkten haben natürlich auch für unsere Asset Management Kollegen das dritte Quartal zu einem schwierigen Quartal gemacht, insbesondere die starke Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten und die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem dritten Quartal 2007 hatten starke Auswirkungen, während die Effekte auf das operative Ergebnis, wie Sie hier sehen, erheblich waren, blieb aber das von uns verwaltete Vermögen Dritter, nicht zuletzt aufgrund sehr hoher Nettomittelzuflüsse, relativ stabil. Wenn wir uns die Ergebnisentwicklung im Einzelnen ansehen, dann hätte sich hier eine deutliche Auswirkung ergeben, einmal durch Währung und zum Zweiten durch Einmaleffekte. Die Währung hat uns rund 50 Millionen gekostet auf der Revenue-Seite, sodass adjustiert um Währungskursveränderungen die Umsätze der Provisionsüberschuss noch gestiegen wäre. Wir haben bei den anderen Erträgen 60 Millionen weniger. Das sind, sagen wir mal, pauschal ausgedrückt im Wesentlichen Handelsergebnisse. Da handelt es sich um Umbewertungseffekte auf Seed Money und Veränderungen von Währungskurs-Hedges. Und wir haben einen weiteren Anstieg der operativen Aufwendungen, die ich in einer Sekunde, wenn wir zum nächsten Slide kommen, gleich erklären werde. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen und wir gucken uns die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach den einzelnen Divisions an, dann erkennt man vielleicht nicht gleich auf dem ersten Blick, aber wenn Sie ganz unten in die Tabelle gehen, unser festverzinsliches Wertpapiergeschäft ist nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben 16% Wachstum auf der Umsatzseite. Die Kosten sind unterproportional gestiegen, sodass insgesamt im Geschäft mit Fixed Income Securities auch unser operatives Ergebnis sich weiter verbessert. Wir haben einen deutlichen Rückgang auf der Umsatzseite im Aktiengeschäft. Sie kennen die Bewegungen weltweit, ob in USA, in Deutschland, in den wichtigsten Märkten, wo wir einfach deutliche Nettomittelabflüsse aus Aktienfonds und gemischten Fonds sehen, und daran kamen natürlich auch unsere Aktivitäten nicht spurlos vorbei. Wir haben die Kosten nicht in gleichem Umfang zurückgefahren wie die Revenues, weil wir einfach davon ausgehen, dass die Plattformen, wenn die Märkte wieder zurück zur Normalität finden, die geeignete und richtige Basis sind, um dort auch wieder Wachstum zu generieren und am Aufschwung teilzunehmen. Und Ähnliches gilt für unsere Vertriebsdivision, wo wir auf der einen Seite einen Umsatzrückgang zu verzeichnen haben, auf der anderen Seite aber weiterhin in den Ausbau der Infrastruktur investiert haben. Wenn wir uns dann noch Performance- und Nettomittelzuflüsse ansehen, dann sehen Sie, dass auf 3-Jahres-Basis 51% unserer Anlagen den Vergleichsmaßstab übertroffen haben und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 87% liegen. Festzuhalten ist zunächst, dass die Aktienperformance mit 74% nach wie vor sehr, sehr gut ist. Die festverzinslichen Wertpapiere wurden die noch nie dagewesene Verwerfung im US-Kapitalmarkt Ende September stark getroffen. Das hat dann auch die Outperformance auf 47% gedrückt. Mit Blick auf die hohe Volatilität der Kapitalmärkte sieht sich die AGI allerdings im Rentengeschäft für die Zukunft trotzdem sehr gut positioniert. Das zeigt sich dann auch auf der rechten Seite. Wir haben 8,5 Milliarden Nettomittelzuflüsse bei Drittgeldern und das sind, wie Sie wissen, ja oder ist mit eine Basis für die Gewinne von morgen. Und wenn man das Ganze auf Jahresbasis sieht, dann haben wir nach 9 Monaten 39 Milliarden Nettomittelzuflüsse und diese kommen ausschließlich aus dem Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren. Ich darf damit auf die von Herrn Groß angeführten zwei Sonderthemen kommen, und zwar jetzt ein Blick auf die Dresdner as is, also in der Form, wie Sie es bisher kennen. Und Sie sehen auf Seite 30, wir hatten im dritten Quartal einen operativen Verlust von 835 Millionen.
Die Ergebniskomponenten sind dabei im Einzelnen dargestellt. Die operativen Ergebnisse sind leicht rückläufig auf 127 Millionen. Das ist natürlich in erster Linie eine Folge des Handelsergebnisses, ist aber auch weiterhin leicht rückläufiger. Provisionsüberschuss, wenn man es vielleicht ganz kurz durchgeht, dann ist der Zinsüberschuss vor IAS 39 stabil und hat sich insbesondere im PCC gut entwickelt. Der Provisionsüberschuss ist gesunken. Kundenaktivitäten sind, wie schon im ersten Halbjahr gesehen, weiterhin auf einem niedrigeren Niveau. Und das gilt natürlich auch im Beratungsgeschäft auf der Investmentbanking-Seite. Und wie gesagt, der Haupttreiber ist das Handelsergebnis. Wenn wir es uns nach Divisionen angucken, dann ist PCC auf der Ertragsseite mit einem Rückgang von nur 20 Millionen weitgehend stabil. Der Löwenanteil kommt aus der Investmentbank. Und dazu tragen natürlich, wie Sie auf dem Slide dann auch sehen, die Abschreibungen von 343 Millionen bei. Die operativen Aufwendungen sind um 212 Millionen gesunken oder gestiegen. Das ist im Wesentlichen bedingt durch Change of Control Klauseln und Halteprämien. Um auch klarzustellen, wir haben über die Entwicklung hinweg nicht die Kosten insgesamt aus den Augen verloren. Wenn Sie es über die ersten 9 Monate sehen, dann sind die Personalaufwendungen um 40 Millionen zurückgegangen und die Sachaufwendungen um 134 Millionen. Also Kostendisziplin wird nach wie vor groß geschrieben. Sie sehen auch jetzt zum ersten Mal seit vielen Quartalen eine deutliche Erhöhung der Netto-Risikovorsorge. Von diesen minus 240 Millionen empfohlen circa 200 Millionen auf einige größere Engagements. Und darunter oder hinter diesen 240 Millionen verbergen sich auch Abschreibungen auf Lehman Brothers, wo wir 80% auf unsere Unsecured Positionen abgeschrieben haben. Auf der Seite 31 sehen Sie die übliche Darstellung der Abschreibungen und Entwicklung kritisches Exposure. Lassen Sie mich dazu einige Anmerkungen machen und ich fange als erstes an, wenn Sie mal einen kurzen Blick auf die Fußnote 3 werfen, um die tatsächlichen Verhältnisse besser wiederzuspiegeln. Haben wir bestimmte Aktiva auf der Basis des IAS 39 reklassifiziert. Das hat sich in der GMV der Dresdner mit 415 Millionen positiv ausgewirkt. Dem steht gegenüber ein Rückgang der Neubewertungsrücklage von 155, sodass sich insgesamt das Eigenkapital um ungefähr 250 Millionen verändert hat. Jetzt bitte, dieses ist kein Widerspruch zu der Aussage auf Seite 1, No Accounting Changes, weil diese No Accounting Changes beziehen sich zum ersten auf die fortgeführten Operations und zweitens, das ist aber auch bitte wichtig zu verstehen, dieses erwähnte Umgliederung, also Verbesserung der GMV um 415 Millionen, hat sich auf das Gesamtergebnis des Allianzkonzerns nicht ausgewirkt, weil es sich hier lediglich um eine Verschiebung von laufenden Ergebnis hin zu höherer Wertberichtigung gehandelt hat und damit nochmal das Konzernergebnis davon völlig unbeeinflusst ist und in der Zukunft auch völlig unbeeinflusst sein wird. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch nochmal betonen, dass die Dresdner Bank zwar bestimmte Assets reklassifiziert hat im Nominalwert von 1,7 Milliarden, dass wir aber an den Bewertungsgrundsätzen, so wie wir sie in der Vergangenheit angewandt haben, nichts geändert haben, also nach wie vor auch überall dort, wo es Observable Marks gab, diese für die Bewertung herangezogen haben. Dritte Anmerkung, das Netto-Exposure bei den CDOs und ABS ist im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Das hängt damit zusammen, dass im Zuge der Restrukturierung oder der Rettungspläne für 2 Monoliner die bisherige Monoline-Besicherung weggefallen ist und die entsprechenden Exposures von 2,5 Milliarden damit auf Outright Positions übernommen werden mussten. Letzte Anmerkung, Sie sehen, dass der gesamte GMV-Effekt rund 900 Millionen betrieben hat. betragen hat 100 Millionen aus dem LBO-Geschäft. Die finden Sie zum größten Teil mit 90 Millionen auch in dem vorher genannten Rückgang vor der Erhöhung der Wertberichtigungen wieder. 650 Millionen Abschreibungen auf die ABS-Bestände und 148 Millionen bedingt durch den weiteren Anstieg des Credit Spreads auf K2. Letzte Anmerkung zur Dresdner, aber wichtig. Wir bewegen uns, Sie sehen es auf Seite 32, mit 8,1% nach wie vor mit einer sehr wettbewerbsfähigen Kernkapitalquote im Markt. Auch die Liquiditätsausstattung, Sie alle kennen den Grundsatz 2, kurzfristige Liquidität, ist mit 1,1 sehr, sehr gut und das Funding der Dresdner gesichert. Ich darf damit zum Abschluss ganz kurz auf das Sonderthema Investments eingehen, weil aufgrund der gegenwärtigen Marktlage da draußen ja überall sich Gedanken gemacht wird, was kann möglicherweise noch an Abschreibungen und Risiken kommen bei den Finanzdienstleistern, was in den Portfolios versteckt ist, um es vorab auf den Punkt zu bringen. Es gibt für unser Portfolio keinen Grund zur Besorgnis. Der Finanzmarktkrise zum Trotz konnten wir unsere Kapitalbasis und Solvabilität behalten oder beibehalten, sogar stärken. Ich glaube, ich kann zur Vermeidung von Redundanzen insoweit die Seite 34 überspringen. Gehe auf die Seite 35. Wir haben insgesamt Kapitalanlagen im Versicherungsgeschäft von 362 Milliarden. Die Aufteilung sehen Sie in der Spalte Bruttobetrachtung. Wenn wir über Risiken sprechen, ist aber vielleicht die Aktionärsbetrachtung aussagekräftiger. Diese Beträge spiegeln die Kapitalanlageposition nach Abzug von RFB-Steuern und Minderheiten sowie die zur Absicherung von Aktienmarktrisiken genutzten Hedgings wider. Wenn man sich das ansieht, dann haben wir insgesamt unter Risikogesichtspunkten aus unserem Modell einen Kapitalbedarf von 13 Milliarden in einem Worst-Case-Szenario. Aber die Excess-Solvabilität, die Sie nochmal Blick auf die vorherige Seite sehen, würde selbst ausreichen, um dieses Worst-Case-Szenario abzufedern. Auf Seite 36 habe ich Ihnen, wie schon im letzten Quartal, nochmal einen Überblick gegeben, welchen Effekt ein weiterer Aktienmarktrückgang auf unser Ergebnis und unsere Solvabilitätsquote hätte. Auf der linken Seite sehen Sie den Einfluss auf die Wertberichtigungen. Bis Oktober haben die Aktienmärkte ca. 15% verloren und unter der Annahme, dass die Märkte sich bis zum Jahresende nicht mehr erholen werden, sondern auf diesem Niveau stehen, würde dies zu zusätzlichen Wertberichtigungen im Umfang von etwa 1 Milliarde in unserem Ergebnis fürs vierte Quartal führen. Unsere Solvabilitätsquote, aber das hätten wir schon besprochen, ging im selben Zeitpunkt aufgrund dieser Aktienmarktentwicklung um 10% zurück, ohne Berücksichtigung von gegenläufig positiven Effekten, wie zum Beispiel der Währungskursveränderung aus der Stärkung des US-Dollars, die wir zurzeit beobachten. Lassen Sie mich noch einige Einzelheiten zu unseren festverzinslichen Wertpapieren aufführen. Auf Seite 37, glaube ich, zeigt ein erster Blick, dass unsere festverzinslichen Wertpapiere sowohl qualitativ hochwertig als auch breit diversifiziert sind. Ein Anteil von mehr als 60% resultiert aus Staatsanleihen und Pfandbriefen und wie Sie aus dem Rating sehen, haben wir auch eine sehr, sehr hohe Kreditqualität. Nächste Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Wertberichtigungen nicht nur in den ersten 9 Monaten 2008, sondern über die Wertberichtigungen, die wir in den letzten 4 Jahren zu verzeichnen hatten. Und Sie sehen, dass die durchschnittlichen Wertberichtigungen 5 Basispunkte betragen haben, also deutlich innerhalb eines AA-Ranges für das Gesamtportfolio liegen würden. Auf rechts haben wir Ihnen nochmal aufgeführt, die Wertberichtigungen auf kritische Assets oder Defaults, die draußen stattgefunden haben. Wir haben Lehman, wie schon ausgeführt, mit 80% auf alle unsecured Positionen wertberichtigt. Das gleiche gilt für Washington Mutual und wir haben bei der AIG alle Nachrangpositionen auf Null abgeschrieben. Wir haben in jüngster Zeit, und bin jetzt auf Seite 39, auf vereinzelt negative Nachrichten über die Kreditqualität einzelner Länder. Deshalb haben wir Ihnen hier auch mal unser Staatsanleihen-Exposure aufgeschrieben und Sie sehen, dass dieses weitaus überwiegend aus G10-Ländern kommt. Unser Engagement in Märkten mit Betroffenen mit besonderem öffentlichen Fokus liegt bei unter 4,5 Milliarden, das sind dann mal knapp 1,5% aus unserem Gesamtportfolio. Und vielleicht einfach am Rande zwei Anmerkungen. Wir haben natürlich Exposure in solchen Ländern, dort wo wir Versicherungsgeschäft betreiben, weil einfach die lokalen Anlagevorschriften auch eine Anlage in lokaler Währung erfordern. Wir haben, und das möchte ich ausdrücklich betonen, wir gehen nicht in einzelne Länder, nur weil wir glauben, dass dort gerade die Zinsen besonders attraktiv sind. Und Sie mögen das dann auch bitte am Ende der Tabelle sehen, mit dem Blick auf das eine oder andere Land. Also wir gehen hier so gut wie keine Wetten ein. Vorletzte Anmerkung. Wir haben auch, was unsere strukturierten Kredite betrifft, dieses Slide kennen Sie aus früheren Präsentationen, ist unser Exposure durchaus untergewichtet und auch von der Ratingqualität her mit 97% AAA absolut vorzeigbar. Unser Subprime Exposure in diesem gesamten Portfolio von 20 Milliarden ABS liegt bei 25 Millionen. Ich wiederhole, 25 Millionen. Abschließend vielleicht noch eine Anmerkung zur Liquidität. Liquidität ist im Moment in aller Munde und überall verursacht ein gewisses Kopfzerbrechen. Liquidität ist kein Problemkreis im Versicherungsgeschäft, weil die Zahlungsströme gut planbar sind, die Prämien im Voraus gezahlt werden und wie ich Ihnen versucht habe zu erläutern in den vorherigen Slides, wir auch in erheblichem Umfang positiven Cashflow generieren. Wen dieses alleine noch nicht beruhigt, der möge bitte zusätzlichen Komfort aus der Tatsache gewinnen, dass wenn wir alleine auf unsere Staatsanleihen sehen und auf die deutschen Pfandbriefe mehr als 100 Milliarden im Rahmen der Offenmarktpolitik als Sicherheiten bei der EZB ohne weitere Beschränkung hinterlegt werden können und freie Liquidität generieren, also mehr als 100 Milliarden und ich glaube, dem muss an der Stelle nichts mehr hinzugefügt werden. Ich komme damit zum Schluss und darf das in einem Satz nochmal zusammenfassen. Wir haben ein schwieriges Umfeld, aber ich denke, unsere Fundamentals sind nach wie vor sehr stark. Das gilt für die Rentabilität in unseren Kerngeschäften. Das gilt insbesondere für unsere Eigenkapitalausstattungen. Wir haben keine Accounting Changes vorgenommen, um hier an den einzelnen Zahlen ein bisschen Window Dressing vorzunehmen und der Verkauf der Dresdner Bank ist on track. Damit hoffe ich, dass ich halbwegs sehr groß im Zeitrahmen geblieben bin und noch genügend Zeit für Ihre Fragen bestehen, die jetzt sicherlich kommen werden.
Vielen Dank. Die heutige Frage- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1, auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unser Gerät erreichen kann. Die Fragen werden in der Reihenfolge beantwortet, in der sie uns signalisiert werden. Wir werden so viele Fragen beantworten, wie die Zeit erlaubt. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie dies zurückziehen, indem Sie die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 2 drücken. Noch einmal, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt von Axel Hopfner von der Handelsblatt. Bitte schön.
Grüß Gott, Herr Perlitz, grüß Gott, Herr Groß. Ich hätte drei kleine Fragen. Zum einen können Sie, wenn man jetzt wieder zurückrechnet, sozusagen auf Aktienbasis sagen, zu welchem Kurs die Commerzbank jetzt noch in den Büchern steht, also welchem Kurs diese 4,9 Milliarden entsprechen. Die zweite Frage, können Sie nochmal erläutern, warum nach Ihrer Einschätzung die Dresdner bisher nicht unter den Rettungsschirm gegangen ist? Halten Sie die Kernkapitalquote in heutigen Zeiten für ausreichend oder lohnt sich sozusagen nicht mehr, bevor man zur Commerzbank gehört? Und die dritte Frage, Akquisitionen, sehen Sie die Möglichkeit jetzt, die Schwäche von Konkurrenten zu nutzen? Auf welchen Gebieten könnte man sich da was vorstellen? Und ist man schon in Verhandlungen? Danke.
Gut, zu Ihrer ersten Frage, mit welchem Kurs steht die Commerzbank in den Büchern? Also nur, dass wir zur Klarstellung und dass wir nicht aneinander vorbeireden. Die Commerzbank steht natürlich noch nicht in den Büchern. Wir haben nur den voraussichtlichen Verlust in unsere Ergebnisrechnung schon vorweggenommen. Aber wenn Sie jetzt einfach mal die 4,9 Milliarden aus dem Slide, wenn Sie das umrechnen, das, dann entspricht das ungefähr knapp 16 Euro pro Commerzbank-Aktie. Zweiter Punkt, Dresdner Bank Rettungsschirm. Ich hätte ja darauf hingewiesen, mit 8% haben wir, wie ich meine, immer noch eine wettbewerbsfähige Kapitalausstattung und von daher besteht keine Absicht für die Dresdner Bank und keine Notwendigkeit, den Rettungsschirm in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat Herr Blessing auch für das neue Institut eine Zielquote von 7-9% ausgegeben und damit würde sich die Dresdner Bank komfortabel in der Mitte dieser Range mit 8% bewegen. Akquisitionen ist natürlich eine sehr populäre Frage zu dem Zeitpunkt. Sie kennen meinen üblichen Sprech, no comment, kann ich mich nicht äußern. Aber natürlich, Herr Hoppner, man schaut sich an, was im Markt angeboten wird. Nur ich will bitte eines hinzufügen. In diesen Tagen ist es wichtig, dass die eigene Kapitalposition nicht at risk gesetzt wird. Und das wird für alle Themen, die hier anstehen oder nicht anstehen, das übergeordnete Entscheidungskriterium sein.
Danke.
Nächste Frage bitte.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters. Bitte schön.
Grüße Sie, die Herren.
Hallo, Herr Krämer.
Ich habe ein paar kleinere Fragen und zwar einmal erstens ganz einfach, um nochmal ganz sicher zu sein, eine Kapitalerhöhung ist für die Allianz nicht notwendig, Fragezeichen. Die zweite Frage wäre, einige Analysten haben Ihnen nahegelegt, vielleicht die Dividende zu kürzen, um die Kapitalbasis zu stärken. Die Münchner Rück hat am Freitag angekündigt, ihre Dividende stabil zu halten. Können Sie uns da schon ein bisschen Guidance geben, wo es bei der Allianz hingeht? Und dann nochmal drittens eine eher philosophische Frage. Jetzt habe ich ein Dresdner Risiko ausgetauscht durch ein Commerzbank-Aktienrisiko. Wo ist denn da die Verbesserung für den Konzern? Dankeschön.
Gut, also zu Ihrer ersten Frage, Kapitalerhöhung notwendig, ganz klares Nein. Ich denke, wenn Sie unsere 157 angucken und mit dem vergleichen, was der Wettbewerb berichtet, stehen wir sehr, sehr komfortabel da. Zweite Frage, Dividendenkürzung oder wie sieht das aus? Also Sie werden verstehen, dass ich im jetzigen Augenblick keine Aussage zu einer Dividende machen kann, weil das natürlich Thema des Aufsichtsrats ist, dieses zu entscheiden. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass in unserer Solvabilitätsquote von 157, die ist bereits nach Abzug einer Dividende, die wir in dieser Rechnung accrued haben, von 1,6 Milliarden für die ersten 9 Monate. Jetzt mögen Sie fragen, wo kommen denn die 1,6 Milliarden her? Das beruht einfach in Konsistenz mit dem, was wir auf uns bisher zur Dividendenpolitik gesagt hatten. Wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Dividenden an den Payout des Wettbewerbs anpassen. Der Payout des Wettbewerbs in der Vergangenheit war 40. Ich weiß nicht, wie der in der Zukunft sein wird. Aber 40% von unserem Net Income nach 9 Monaten vor Discontinued Ops ergibt genau diese 1,6 Milliarden, die wir bei der Ermittlung der Solvabilitätsquote als möglichen, lassen Sie mich das so formulieren, als möglichen Dividenden-Payout für 9 Monate, wir sprechen ja immer noch von 9 Monaten, mit eingerechnet worden sind. Dresdner Bank, Commerzbank, was hat sich für den Konzern verbessert? Natürlich haben wir hier erstmal einen Swap von Bankstake in Bankstake, aber zunächst mal ist erstens bei der Dresdner Bank hatten wir 100%, bei der Commerzbank haben wir nur noch dann knapp 30%. Zweitens glaube ich, dass wir, und die Diskussion hatten wir ja vor ein paar Wochen, die der Zusammenschluss von Dresdner und Commerzbank nach allen Regeln Sinn macht und zur Schaffung eines starken, wettbewerbsfähigen Instituts going forward beiträgt, sodass auch unter der Sicht eine Verbesserung eingetreten ist. Und drittens haben wir damit einfach eine Bereinigung, was unsere Kerngeschäftsfelder betrifft und der Fokus für die Zukunft.
Alles klar, vielen Dank.
Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Stefan Kronek von Börsenzeitung. Bitte schön.
Guten Morgen, ich habe eine Frage nach Ihrem umfangreichen Vortrag und den vielen Folien. Ergibt sich für mich nochmal die Frage nach Ihrem Island-Engagement. Ist denn die Allianz darin auch involviert und wenn ja, welche Belastungen haben sich denn daraus ergeben?
Ja, sorry für den umfangreichen Vortrag, Herr Klonek. Wir hatten ein Island-Engagement von im Versicherungsbereich von 26 Millionen, die voll abgeschrieben sind. Das ergibt sich daher, dass Allianz Leben in Island Versicherungsgeschäft zeichnet und darauf sind auch natürlich entsprechende Cashflows angefallen. Das haben wir abgeschrieben. Wir haben im Bereich der Dresdner Bank eine Abschreibung auf isländische von rund 30 Millionen. Das ist auf eines der drei Institute, die schon in Default gegangen waren und auf zwei der drei Institute, die in Default gegangen waren bis zum 30.09. Was mit dem dritten Institut passiert, bleibt abzuwarten. Der kann sich für die Dresdner im vierten Quartal nochmal Belastung im zweistelligen Millionenbereich ergeben. Im Versicherungsgeschäft nichts mehr.
Danke.
Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Markus Theurer von Frankfurter Allgemeine.
Ja, guten Morgen. Drei Fragen habe ich. Guten Tag. Zum einen ist mir ein Punkt entgangen. Sie hatten erwähnt, Wertberichtigungen im vierten Quartal 1 Milliarde. Erwarten Sie, können Sie da nochmal die Prämissen sagen? Die waren mir entgangen. Zum zweiten würde mich interessieren, Dresdner Bank lässt sich abschätzen, mit welchen weiteren Belastungen da in den nächsten Quartalen zu rechnen ist. Ein Punkt hatten Sie erwähnt, die brauchen eine Kapitalerhöhung, die Commerzbank. Sie waren dabei von 10,40 ausgegangen, zurzeit ist die Commerzbank ja bei 8,70 oder so. Ne? Also da scheint der zeichnet sich ja doch ab, dass da zu weiteren Belastungen kommt. Können Sie da zumindest eine grobe Größenordnung nennen, was da zu erwarten ist? Und dann noch ein dritter Punkt. Sie sprachen eben, als Sie nach dem Sinn des Swaps gefragt wurden, Dresdner in Commerzbank, sprachen Sie von einer Bereinigung der Geschäftsfelder. Was ist denn darunter zu verstehen? Heißt das, dass Sie sich dann doch relativ schnell von Ihrem Anteil an der Commerzbank trennen wollen? Weil sonst ist es ja eigentlich keine richtige Bereinigung, wenn Sie stattdessen die Aktien im Portfolio behalten und einfach sagen, das ist nicht mehr unser Kerngeschäftsfeld.
Gut, also der Rainer, erstens Wertberichtigungen, wenn Sie einfach nochmal gehen auf die Seite, Die Seite 36 gibt Ihnen einfach nochmal einen Überblick für verschiedene Szenarien, was passiert bei bestimmten Kursrückgängen gegenüber dem Niveau 30.09. Und da sehen Sie, wenn sich die Aktienkurse um 10% verändern, hätten wir 0,6 Milliarden Impairments, beim Rückgang um weitere 30% 1,8 Milliarden Impairments. Was ich gesagt hatte ist, wenn das Kursniveau vom 31.10. anhält und sich auch zum 31.12. so wiederfindet, dann befinden wir uns irgendwo zwischen den 10% und 20% Szenario und bei dem Ansatz würden wir aus heutiger Sicht mit ungefähr 1 Milliarde zusätzlicher Impairments rechnen im vierten Quartal.
Alles klar.
Ja. Zweiter Punkt, Dresdner Belastung, weitere Quartale und so weiter. Also ich glaube, wir müssen hier mal zwei Punkte unterscheiden. Das erste ist, das hätte ich versucht deutlich zu machen, das Ergebnis der Dresdner Bank für Q4 und auch soweit im Januar das Closing, wir haben ja auch nach Closing Step 1 nochmal 40% bis zum zweiten Schritt an der Dresdner Bank. Diese 40% Dresdner Bank sind at equity zu bilanzieren und damit auch insoweit die laufenden Ergebnisse zu erfassen. Nur nochmal, die Ergebnisse der Dresdner Bank spielen im Grundsatz keine Rolle mehr in unseren Büchern, weil sie über die Wertberichtigung, die wir auf dem Buchwertansatz der Dresdner Bank vorgenommen haben, abgefedert sind. Es würde nur ein einziges Szenario geben, unter dem die Dresdner Bankergebnisse sich auch nochmal im Allianzabschluss wiederfinden, nämlich dann, wenn die aufgelaufenen Dresdner Bankergebnisse negativ wären und insgesamt höher wären als die 1,4 Milliarden Impairment, die wir jetzt in den Büchern haben. So. Zweiter Punkt ist davon unabhängig, wenn die Commerzbank dann bei uns auf dem Buch steht, wie wirkt sich der Commerzbankkurs auf unsere Ergebnisse aus? Und die Antwort ist, der Commerzbankkurs wirkt sich grundsätzlich nicht aus, weil wir die Commerzbankaktien oder die Commerzbankanteile nicht mit dem Börsenkurs bewerten, sondern at equity, also mit dem Eigenkapital. Das würde sich nur dann auswirken, wenn Sie irgendwann zu dem Ergebnis kommen müssten, dass aufgrund der künftigen Ertragsaussichten der Commerzbank das Eigenkapital der Commerzbank nicht mehr das Eigenkapital wert ist, sondern ein entsprechendes Impairment dort anzunehmen wäre. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Commerzbank in Zukunft nachhaltig Gewinne erzielen wird, dann ist dieses Szenario so gut wie unwahrscheinlich und auszuschließen. So. Letzter Punkt, wenn ich sagte, eine Bereinigung, dann haben wir in Zukunft, wird natürlich Banking auch weiterhin Bestandteil unserer Strategie sein, was Sie schon daraus sehen, aus der Fortführung der OLB, der Übernahme der von den Agenturen akquirierten Allianzkunden und der weiteren Aktivitäten, weil wir einfach unseren Kunden weiterhin Bankprodukte anbieten werden, wollen und die OLB dafür quasi als Factory zur Verfügung steht, die einfache Retail-Produkte, die der Kunde nachfragt, anbieten kann. Und im Übrigen, wenn wir komplexere Produkte brauchen, dann kann man sich die zum Beispiel gut bei der Commerzbank einkaufen und unseren Kunden anbieten. Und ich glaube nochmal, Herr Theurer, es ist einfach ein wesentlicher Unterschied, ob Sie eine Bank zu 100% halten, damit natürlich auch einen gewissen Fokus von Management und Ähnlichem haben, oder ob Sie eine Minderheitsbeteiligung an einer Bank halten, die im Übrigen auch going forward vielleicht ein nicht ganz so komplexes Geschäftsmodell hat, als das bisher bei der Dresdner Bank der Fall war.
Danke.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Markus Voss von Focus Money. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar war doch immer die Rede davon, dass die Allianz für die Commerzbank einen Risikoschirm übernommen hat gegenüber der Commerzbank. Ist der denn jetzt schon aufgebraucht mit diesen 835 waren es, glaube ich, im Quartal. Das sind ja, glaube ich, 975, von denen immer die Rede war. Also rechne ich da richtig, dass da jetzt nur noch ein Puffer von 140 Millionen übrig ist?
Da rechnen Sie nicht richtig, Herr Voss. Also zunächst mal nur zur Klarstellung, der Risikoschirm sind 975, die Commerzbank aus dem zu bezahlenden Kaufpreis in den Trust einbringt. Die Commerzbank hat darauf auch noch ein First Loss Piece von 275, sodass wir insgesamt also über 1,25 Milliarden reden. Und am Ende kommt es darauf an, ob aus den Positionen, die durch den Trust besichert sind, ob ein Ultimate Loss entsteht, also ob wirklich Kreditausfälle entstehen. Stand heute ist, wir hatten zwar Wertberichtigungen, aber noch keine Kreditausfälle.
Mhm. Okay. Gut, dann war es das schon. Vielen Dank.
Danke. Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Ingrid François von Liseco. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Meine erste Frage ist eine Präzision über die Akquisitionsstrategie von Allianz. Und nämlich, wie groß ist das Interesse von der AGF für Natixis Assurance? Und zweite Frage über die Marke AGF. Wurden letztens wichtige Entscheidungen, was die Marke AGF in Frankreich betrifft? Danke.
Ja, also zu Ihrer ersten Frage kann ich nur wiederholen,
was ich schon zu Herrn Hoppner sagte, natürlich gucken wir uns an, wenn sich irgendwelche Möglichkeiten draußen ergeben. Ich betone aber nochmal, dass ganz grundsätzlich für alle Entscheidungen, neben denen, dass ich es finanziell rechnen muss, dass wir die wichtigste Entscheidungsgröße ist Aufrechterhaltung der Kapitalbasis. Und im Übrigen zu Ihrer speziellen Frage Natixis werden Sie verstehen, dass ich zu Einzeltransaktionen bei einer No-Comment-Politik bleiben will und bleiben muss. AGF-Marke, Sie wissen, dass wir ein Rebranding anstreben und wir werden da wie beschlossen oder wie vorgesehen auch planmäßig weiterverfahren.
Und planmäßig, wie heißt das?
Bin im Augenblick, muss ich hier mal an unsere Kommunikationsstrategen gucken. Ich glaube, dass das in 2009 stattfinden wird.
Und unterschiedlich nach Geschäftsbereichen wird es ausgestaltet.
Mhm. Können Sie uns mehr sagen, welche Geschäfte schon die Marke AGF als die Marke AGF Allianz als erste haben werden?
Ich glaube, als erstes wird das Industriegeschäft umbenannt und als letztes dann das breite Retailgeschäft.
Mhm. Danke.
Bitte.
Gerne. Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Carsten Seibel von Die Welt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Noch drei Fragen hätte ich. Zum einen nochmal zur Klarstellung. Sie schließen punkto Rettungspaket. Sie schließen also für die Dresdner Bank irgendeine Form, dass sie irgendeine Form des Rettungspaketes nutzt, aus? Oder war das nicht so eindeutig? Also muss ja nicht nur eine Kapitalspritze, kann ja auch Garantie oder Ähnliches sein. Dann hatten Sie davon von Change of Control und Halteprämien gesprochen. Können Sie da nochmal sagen, wie viel das jetzt genau war bislang und was da noch vielleicht an Zusatzkosten zukommt? Und die letzte Frage, wie konnten sich die Analysten so daneben liegen in diesem Quartal? Worauf führen Sie das zurück? Danke.
Also zu Ihrem ersten Punkt nochmal, ich hätte ja darauf hingewiesen, wir haben erstens mit den 8% eine Kapitalausstattung, die Standalone reicht, aber auch im Zuge, was die Zielquote des neuen Instituts betrifft. Ich hätte zweitens darauf hingewiesen, dass die Dresdner Bank keine Liquiditätsprobleme hat, sodass vor dem Hintergrund aus heutiger Sicht eine Inanspruchnahme des Rettungspakets auszuschließen ist. Was das Thema Change of Control und Halteprämien betrifft, es geistert ja hier eine Zahl neuerdings durch die Landschaft, 400 Millionen Halteprämien. Mhm. Das kann man so nicht stehen lassen. Es gibt einen Pool oder einen Bonuspool, der voraussichtlich 400 Millionen betragen wird. Und ein Bestandteil dieser 400 Millionen sind Halteprämien. Lassen Sie mich das mal kurz erklären. Wir haben natürlich auch, wenn Sie auf die Investmentbank der Dresdner Bank gucken, dann sind innerhalb des Teilbereichs Global Banking jede Menge Operations unterwegs, die sehr, sehr gut performen. Lassen Sie mich nur ein Beispiel nehmen, FICC, das sind also für Commodities, Rates und andere Sachen, so, die aufgrund ihrer Ergebnisse und der Vereinbarungen ganz klar Anspruch auf Bonus haben. Wie viel wird dass die Abrechnung am Jahresende zeigen. Zweitens, aber jawohl, das ist richtig, wir haben auch für einzelne oder für Teile der Belegschaft in Bereichen, die nicht entsprechend der Erwartungen performt haben, Halteprämien ausgesetzt, die wie gesagt ein Teil dieser 400 Millionen sind, die wir aber aus Aktionärssicht für notwendig geachtet haben, um eine geordnete Weiterführung des Geschäfts und insbesondere eine geordnete Übergabe des Geschäfts an die Commerzbank und Integration dieses Geschäfts in die Commerzbank für notwendig erachtet haben. Und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, sowohl aus der Sicht der Allianz-Aktionäre als auch aus der Sicht der Commerzbank-Aktionäre. Und am Ende aller Tage werden wir ja auch an der Commerzbank nicht ganz unwesentlich mit 28% plus beteiligt sein. Warum haben sich oder warum lagen die Analysten so weit daneben mit ihren Schätzungen? Ich glaube, bei der Erläuterung von dem Slide 10 hat sich ja gezeigt, dass die Bewertung dieser ganzen Geschichte nicht ganz unkomplex ist. Das geht an mit der Bewertung von Vertriebsabkommen und dem Trust
Und ich glaube, es ist einfach gutteils übersehen worden, dass die Commerzbank bei uns in die Bücher nicht mit dem Börsenkurs geht, sondern at equity bilanziert wird.
Okay, noch eine kurze Nachfrage zu den Halteprämien. Könnten Sie das nochmal näher beziffern, wie viel von den 400 Millionen Halteprämien sind und wie viel jetzt auch im dritten Quartal von den genannten 212 Millionen da schon Change of Control und Halteprämien waren?
Also eine genaue Bezifferung der Halteprämien kann ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vornehmen, weil ich tatsächlich, das hängt ja am Ende, was sich wirklich als Halteprämie herauskristallisiert, hängt ja am Ende, hätte ich gerade versucht deutlich zu machen, auch von den tatsächlich erzielten Ergebnissen ab. Und da haben wir immerhin noch 7 Wochen bis zum Monatsende.
Aber jetzt summa summarum wird es nicht mehr als 400 Millionen sein, also Boni plus Halteprämien. Das ist die Aussage.
Das ist derzeit die Erwartung.
Okay, danke.
Bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Hans Nagel vom Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Drei Fragen. Nochmal kurz zu meinem Vorredner oder Frage. Die 400 Millionen, können Sie vielleicht eine Größenordnung, oder müssen wir da die Hälfte Halteprämien rechnen oder ist es vielleicht nur ein Viertel, dass man zumindest mal eine Größenordnung vor Augen hat? Zum Zweiten, Sie und die Commerzbank betonen ja beide unablässig, dass die Transaktion nach Plan läuft. Sehen Sie trotzdem nochmal irgendwie Möglichkeiten, wo es scheitern könnte? Ich frage auch deshalb, weil es ja kürzlich einen Bericht gab, Sie könnten da irgendwie gezwungen sein, zu einem Darlehen zu greifen und der Koba somit die Übernahme der restlichen 40% der Dresdner in einem zweiten Schritt finanzieren. Mir war das zwar nicht ganz klar, aber ich frage einfach mal Sie, vielleicht können Sie sich das ja irgendwie vorstellen.
Gut, also Größenordnung Halteprämien, normal, Herr Nagel. Ich kann das im Augenblick nicht beziffern, aber das wird am Ende sicherlich, um auf Ihren Vorschlag zurückzugehen, sicherlich weniger als ein Drittel sein.
Okay.
Würde ich mal davon ausgehen. So, scheitern Cobank. Ich sehe im Moment keinen Grund, warum der Deal nicht zustande kommen sollte. Dass wir ein Darlehen für die Commerzbank geben müssten, ist schlichtweg ein Gerücht. Ich glaube, mehr kann ich dem nicht hinzufügen.
Ließe sich denn eine Konstellation denken, wo Sie das machen müssten? Also klar war es momentan ein Gerücht, aber kann ja auch sein, dass es vielleicht sachlich gar nicht darstellbar wäre, so eine Situation, aber oder wäre es durchaus denkbar?
Also kann ich mir im Augenblick überhaupt nicht vorstellen, Herr Nagel. Ich denke, wir alle haben ja die Pressekonferenz der Commerzbank gehört. Die haben zwar auch einen kleinen Verlust gemacht, aber die Commerzbank ist insgesamt sehr, sehr solide aufgestellt. Er hat jetzt zusätzlich sich Mittel von der Sofin besorgt. So, also da geht mir die Fantasie aus.
Okay, danke.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Herr Fromme.
Herr Berbert, in der Lebensversicherung, scharfer Rückgang in Italien in den ersten 9 Monaten und in Asien. Heißt das, dass Ihre Geschäftsmodelle in den Emerging Markets stark zu wachsen mit fangebundenen Produkten und über Bankassurance, Italien war immer das Vorbild, dass die da vielleicht kleine Kratzer gekriegt haben? Und das war ja noch, also die Prämieneinnahme folgte der ökonomischen Entwicklung mit einer gewissen Verzögerung. Geht das da im vierten Quartal weiter scharf runter, kann man das sehen? Die zweite Frage, Schadenunfall, da liest sich im Quartalsbericht dazu, als wenn die Preise weiter unter Druck wären. Das wird ja im Markt kontrovers diskutiert. Spüren Sie das so? Spüren Sie sinkende Preise? Und wieso ist die Allianz, die deutsche Allianz Sach um 0,9% geschrumpft in der Zeit? Nochmal zur Dresdner Bank. Da kommen immer wieder, auch aus Ihrem Haus, muss man sagen, Gerüchte nach dem Motto, das muss nachverhandelt werden. Vielleicht können Sie nochmal sagen, ob der scharfe Verfall der Aktienkurse der Commerzbank sich bei Ihnen in Bedarf nach Nachverhandlungen ausdrückt. In Bratislava hat Herr Diekmann ja gesagt, der Gesamtwert der Transaktion stellt sich neu dar. Und das heißt ja auch was für Ihre Darstellung. Können Sie nochmal Stellung nehmen, ob es überhaupt Nachverhandlungen gibt oder welche Richtung die gehen könnten?
Okay, also Italien, Asien, sicherlich hat das Modell jetzt gerade so bekommen. Ich hätte ja versucht auszudrücken, dass vor allem dort, wo wir über Bankvertreiben und vorwiegend Unit-Link-Vertreiben gegen Einmalbeiträge, dass wir dort die stärksten Einbrüche haben. Der Grund, Herr Fromme, ist, glaube ich, ein ganz einfacher und den kennen Sie auch. Die Banken sind in dem Umfeld natürlich sehr stark auf ihre Liquidität bedacht. Sie kriegen immer noch sehr, sehr attraktive Konditionen für kurzfristiges Geld mit 5% plus. Und da überlegt sich natürlich jeder Kunde, ob er nicht erstmal kurzfristig das dafür ein schönes Geld parkt, bevor er sich langfristig entscheidet und anlegt. Da ist also im Moment ganz klar ein Dämpfer drin und das wird sich erst wieder entsprechend normalisieren, wenn die Märkte insgesamt zu einer normaleren Haltung zurückgefunden haben. Und wir sehen im Moment ja auch, dass die Notenbanken flächendeckend die Zinsen am kurzfristigen Ende nach unten nehmen, weil es auch da schon zu einer gewissen Korrektur führen wird. Und wir haben in Italien, das kennen Sie auch, ist natürlich die Kooperation mit dem Anton Veneta mehr oder weniger vollständig zum Erliegen gekommen. Und die haben halt in der Vergangenheit schon mal eine Milliarde plus an der Topline beigetragen, die jetzt wegfällt.
Aber in Asien ist das doch vor allem Vertretervertrieb, der ja auch...
Nein, wir haben in Asien, vor allem in Taiwan, gehen wir sehr stark über Banken. Wir gehen auch in China, wie Sie wissen, sehr stark über Banken. Und in China sind wir ja 2007 sehr stark gewachsen. In China ist der Markt unit-linked über Banken praktisch vollständig zum Erliegen gekommen über die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten, sodass wir in China quasi auf Vorjahresniveau unterwegs sind. Also da ergeben sich schon Auswirkungen. Im Schadenunfallversicherungsgeschäft, jawohl, auf allen Märkten sind die Preise unter Druck. Ich hatte ja einiges zu den Implikationen auf unser Geschäft ausgeführt. Wir sehen in den ersten 9 Monaten einen Preisimpact von ungefähr 0,5%. Das ist sicherlich insgesamt ein bisschen besser, als man das über die Märkte im Durchschnitt beobachten kann. Das hängt aber mit unserer selektiven Zeichnungspolitik zusammen. Jawohl, in Deutschland, die Sache ist geschrumpft. Das ist im Wesentlichen Volumensimpact, wo die Verträge weiter ein Stück zurückgegangen sind. Gerüchte über Nachverhandlungen kenne ich nicht, was ich Ihnen sagen kann. Es finden keine Nachverhandlungen statt und ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll. Wir haben einen unterschriebenen Vertrag.
Dankeschön.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Stefan Kronek von Börsenzeitung. Bitte schön.
Herr Perret, ich habe noch mal eine Nachfrage zu Ihrem Periodenüberschuss. Nach 9 Monaten ergibt sich ja ein Einbruch des Nachsteuerergebnisses von damals vor dem Jahr über 7 Milliarden auf jetzt nur noch 667 Millionen Euro. Da schließt sich eigentlich meine Frage an. Erwarten Sie jetzt im laufenden Jahresschlussquartal einen Verlust? Ist das durchaus denkbar? Und auf Gesamtjahresbasis ist denn da überhaupt noch ein kleiner Nettogewinn ersichtlich? Rechnen Sie denn damit? Danke.
Also Herr Kronix, im Moment ist natürlich schwierig, auch wenn wir nur noch 8 Wochen bis zum Quartalsende haben, Prognosen abzugeben vor dem Hintergrund dessen, was sich da draußen in den Finanzmärkten tut. Und ich würde hier auch ungern eine Prognose abgeben, aber ich sage mal, wenn Sie mal präterprobter davon ausgehen, dass wir im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 1,5 Milliarden hatten mit einem Net Income von 500 Millionen, dass in dem dritten Quartal 1 Milliarde Impairments enthalten waren oder sogar über 1 Milliarde Impairment, wenn ich das dazu nehme, was im operativen Ergebnis liegt. Also je nachdem, wenn die Märkte da bleiben, wo sie sind, ich hätte ja gesagt, beim Aktienkurs, so wie er Ende Oktober ist, haben wir ungefähr nochmal 1 Milliarde Impairments, dann können Sie davon ausgehen, dass da auch ein positives Ergebnis zum Jahresende noch rauskommt. Nur weiß ich, ob die Impairments zum Jahresende 1 Milliarde sind, besser oder weniger. Das weiß ich aus heutiger Sicht nicht.
Aber Herr Perlet, wenn ich nochmal nachhaken darf, Sie sprechen jetzt nur von den fortgesetzten Aktivitäten.
Ja.
Ja, und was wäre es inklusive Dresdner Bank? Denn die wird ja noch konsolidiert bei Ihnen.
Nochmal, Herr Kronex, ich hätte es jetzt, also gut, dass Sie die Frage nochmal stellen, weil ich habe schon mehrfach gesagt, nochmal ganz deutlich. Ganz grundsätzlich, egal wie das Dresdner Bankergebnis im vierten Quartal aussehen wird, das wird auf unser Ergebnis keinen Einfluss mehr haben. Das heißt nur, unterstellen Sie mal, die Dresdner macht 500 Millionen im Verlust. Aber bitte, das ist kein Forecast, nur ein Beispiel. Ja? Dann werden nur die Komponenten von diesen 2,5 Milliarden werden eine andere. Wenn die Dresdner 500 Millionen im Verlust macht, jawohl, dann erhöht sich der laufende Verlust, aber unser Wertberichtigungsbedarf geht von 1,4 auf 0,9 Milliarden, weil nämlich der Buchwert der Dresdner Bank entsprechend niedriger wird. Heißt, es ergibt sich daraus keine Auswirkung mehr auf unser Ergebnis.
Gut, vielen Dank nochmal für die nachträgliche Erklärung. Das ist ja doch schon ziemlich kompliziert. Danke.
Ist es.
Die nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Noch einmal zur Erinnerung. Um in der heutigen Konferenz eine Frage zu stellen, bitten wir Sie, die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon zu drücken. Wir haben nun eine Folgefrage von Markus Theurer von Frankfurter Allgemeine. Bitte schön.
Ja, Herr Perlet, ich hatte Sie vorher schon mal danach gefragt, Sie haben es mir auch nochmal erklärt, aber so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht, muss ich zugeben. Diese Ad-Equity-Bewertung, können Sie nochmal sagen, unter welchen Umständen die Bewertungsmethode bei Ihnen zu weiteren Belastungen führen könnte? Also Sie bilanzieren das anteilige Eigenkapital. Wenn das Eigenkapital schrumpft, der Commerzbank, dann wird das proportional bei Ihnen durch die G&V geführt oder wie ist das?
Ja, also nochmal, Sie wissen ja ganz grundsätzlich, wenn Sie eine Beteiligung an einem anderen Unternehmen haben von 20% plus, dann ist diese Beteiligung at equity zu bilanzieren. Die ist manchmal auch at equity zu bilanzieren, wenn Sie weniger als 20% halten, nämlich dann, wenn irgendwelche geschäftlichen Verbindungen sind, wenn Sie Aufsichtsratsmitglieder haben und so weiter. So, wenn Sie jetzt Equity bilanzieren, dann bilanzieren Sie von dem Zeitpunkt an, wo die Commerzbank bei uns auf dem Buch ist. Noch ist sie ja nicht auf dem Buch. Noch bilanzieren wir ja nur einen erwarteten Verlust aus der Transaktion. Wenn die Commerzbank bei uns auf dem Buch ist, dann bilanzieren wir 20% des Eigenkapitals der Commerzbank oder 28,6% des Eigenkapitals der Commerzbank plus 28,6% des laufenden Ergebnisses der Commerzbank. So, jetzt haben wir zwei Komponenten. Und was die Ergebnisbeteiligung ist, dann gehen diese 28,6% am Ergebnis der Commerzbank auch bei uns ins Ergebnis rein. Die Veränderung der Ad-Equity-Bilanzierung, also des reinen Eigenkapitals, soweit sie nicht Gewinn- oder Verlust betrieben ist, geht grundsätzlich ergebnisneutral übers Eigenkapital. Also mit anderen Worten, going forward, wenn die Commerzbank Gewinn macht, werden wir 28% des Commerzbankgewinns in unserem Ergebnis zeigen. Wenn die Commerzbank Verlust macht, entsprechend 28% des Verlusts in unserem Ergebnis.
Aber die Eigenkapitalveränderungen sind ergebnisneutral. Also sprich, der Aktienkurs der Commerzbank kann machen, was er will, hat bei Ihnen keinen Einfluss mehr aufs Ergebnis.
Der Aktienkurs der Commerzbank hat auf unser Ergebnis grundsätzlich keinen Einfluss.
Okay, danke.
Gibt es noch weitere Fragen?
Wir haben derzeit keine weiteren Fragen.
Gut, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag und bis bald.
Wiedersehen.
Vielen Dank. Hiermit ist die heutige Telefonkonferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.